Diagnose Diabetes, der Podcast über Diabetes mit den Antworten auf deine Fragen mit Silvia Hahn. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ich begrüße dich zur heutigen Folge meines Podcasts Diagnose Diabetes, was jetzt? Ja, Diabetes kann viele Ursachen haben und eine davon kann ein ganz zentrales Organ unseres Körpers betreffen, nämlich unsere Leber. Heute geht es also um unsere Leber. Wenn die Leber krank wird, kann dies Diabetes auslösen. Hast du das gewusst? Viele Menschen merken gar nicht, dass die Leber krank ist. Und zu diesem hochinteressanten Thema habe ich einen Gast bei mir, mit dem ich hierüber sprechen darf. Mein Gast ist Ernährungswissenschaftler und Ökotrophologe. Er studierte Ökotrophologie an der TU München und promovierte an der Universität Gießen. Von 1979 bis 1985 war er am Institut für Sozialmedizin, Prävention und Rehabilitation in Tutzing am Starnberger See als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig und arbeitete dort schwerpunktmäßig an epidemiologischen Fragestellungen im Bereich Nahrungsfett und koronare Herzkrankheit. Seit 1986 ist er selbstständig als wissenschaftlicher Berater und Dozent tätig. Unter anderem übernahm er Lehrtätigkeiten im Bereich Sporternährung, und zwar bei der Trainerakademie, dem Deutschen Sportbund in Köln und an der Universität Innsbruck. Von 2008 bis Mitte 2020 war er Professor an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Saarbrücken. Mein Gast gibt Vortragsveranstaltungen und Seminare zu den unterschiedlichsten Ernährungsthemen und hat bereits viele Bücher veröffentlicht. Ich selbst habe ihn vor vielen Jahren bei einem Kongress zur Logi-Methode sprechen hören und heute darf ich mich mit ihm zu Diabetes und zur Leber bzw. dessen Erkrankung unterhalten. Das freut mich sehr. Ich begrüße ganz herzlich heute in meinem Podcast als Gast Herrn Professor Dr. Nikolai Worm aus München. Herzlich willkommen und schön, dass Sie sich heute die Zeit für dieses wichtige Thema nehmen.
Ja, guten Tag, Frau Hahn. Ja, freut mich sehr. Ich spreche natürlich sehr gerne über diese Thematik. Sie ist so wichtig und noch wissen viel zu wenige darüber. Und insbesondere natürlich in der Zielgruppe Typ-2-Diabetes. Auch Prädiabetes sollte eigentlich hier alle, wer darunter leidet, aufmerken.
Ja, da stimme ich Ihnen vollkommen zu, weil Diabetes ist eine Stoffwechselerkrankung, die immer mehr Menschen betreffen. Es werden ja immer mehr. Und ich habe vor einiger Zeit gerade die Zahl von ca. 8,4 Millionen Menschen in Deutschland gehört, die bereits einen Diabetes diagnostiziert bekommen haben. Die Dunkelziffer soll ja bei circa 2 Millionen Menschen liegen. Und es sind für mich einfach unglaubliche Zahlen. Und ja, natürlich meine Frage, was sagen Sie dazu? Ganz klar.
Ja, es ist eine Katastrophe. Und zu diesen Zahlen, die Sie nannten, kommen ja noch mindestens 10, vielleicht auch 20 Millionen Deutsche dazu, die auf dem Weg zum Typ-2-Diabetes sind und überhaupt keine Vorstellung davon haben, keine Ahnung haben, dass sie so schon betroffen sind. Wir haben leider keine guten Zahlen in Deutschland. Das sind einfach nur Schätzungen von mir, übertragen aus Daten, die wir aus USA, England, Australien bekommen, mit ähnlichem Lebensstil. Ja, das ist eine Volkskrankheit ungeheuren Ausmaßes und heutzutage haben wir so viel gute medizinische Therapien, dass man auch diese Menschen ja bis zum Lebensende im hohen Alter mitschleppen wird. Und die Frage ist, wer soll das eigentlich finanzieren, die hohen Kosten für Medikamente und für andere Therapieoptionen?
Also gerade auch bei Diabetes Typ 2 bin ich immer auch der Meinung, natürlich, man kann selber noch ein bisschen etwas tun da dafür, dass es eben wieder besser wird, dass vom Diabetes, dass man da wegkommt. Und gerade hier diese Lebensstilveränderung, würde ich jetzt mal sagen, würde sehr, sehr viel auch dazu beitragen.
Ja, in der Tat, man kann sozusagen Diabetes zurückdrehen, wenn man es rechtzeitig beginnt. Oder man kann ihn gar nicht entstehen lassen, wenn man rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht wird, dass man auf dem Weg dahin ist. Und da spielt eben die Leber eine große Rolle. Leider Gottes ist ja das ganze Gesundheitssystem eher darauf ausgerichtet, dass man einfach nur Blutwerte anguckt und dann Medikamente verschreibt und Patienten dahingehend auch quasi schon programmiert sind. Ja, was tun ist ja anstrengend. Also lieber eine Pille nehmen und auf den Blutwert, Blutzuckerwert schauen und dann passt schon. Also das ist leider eine völlig verquere und fehlgeleitete Gesundheitspolitik oder Diabetes-Therapie gewesen, die uns ja noch viele Jahre viele Nachbeschwerden und Nachkosten bescheren wird.
Die Eigenverantwortung jedes Einzelnen, das würde ich jetzt da gerne dazu beitragen, weil ich finde einfach, wir selber sind für unsere Gesundheit selber verantwortlich und dürfen dies nicht in andere Hände geben.
Ja, eigentlich schon, aber die Leute sind gewöhnt, lassen sich eine Pille verschreiben und dann ist schon alles wieder in Ordnung.
Ja, zur Leber, Sie haben es schon angesprochen, eins unserer zentralen Organe unseres Stoffwechsels. Ich finde, die wird immer etwas so beiseite geschoben, unsere Leber. Die hat aber so viele wichtige Funktionen und ist eben auch ganz wichtig im Zusammenhang mit Diabetes. Vielleicht ein paar Informationen für unsere Hörer zur Leber. Sie befindet sich im rechten Oberbauch unter dem Rippenbogen, ist einfach tatsächlich 1,5 Kilogramm schwer und besteht aus über 300 Milliarden Zellen. Eine abartige Zahl und da arbeitet natürlich sehr, sehr viel. Ja, die Leber ist das größte innere Organ unseres menschlichen Körpers und ist ja nicht nur Filter- und Entgiftungsorgan, sondern sie hat ja ganz, ganz viele Aufgaben, die hier im Körper tatsächlich ablaufen. Die Leber ist an der Blutzuckerkontrolle tatsächlich ganz stark beteiligt. Sie ist für die Herstellung und Abbau von Hormonen und wichtigen Eiweißen zuständig, ebenfalls bei der Herstellung von Cholesterin und Gallensäuren spielt sie eine große Rolle. Der Ab- und Umbau von Stoffwechselprodukten geschieht in der Leber, sowie die Speicherung von Fett, Kohlenhydraten, Vitaminen, Eisen und die Filterfunktion und die Entgiftung natürlich ganz klar, gerade bei Alkohol und auch Medikamenten. Auch da kommen die Medikamente wieder und die Leber unterstützt unser Immunsystem. Und jetzt ist natürlich die Leber unser großes Thema heute, weil sie eine der Ursachen für Diabetes sein kann. Und deswegen sitzen wir jetzt heute zusammen. Und was ist denn jetzt, wenn die Leber krank wird? Herr Dr. Ja, Wong, können Sie da?
Ja, ich glaube, das ist ganz einfach zu verstehen. Wir reden hier ja nicht von der gesunden Leber, sondern von der Fettleber, und zwar von der nicht alkoholisch bedingten Fettleber. Also die alkoholbedingte, durch Alkoholmissbrauch entstehende Fettleber, das ist ja ein altbekanntes Thema, aus der dann eine Fibrose und eine Zirrhose entstehen kann und daraus Leberkrebs. Aber das ist ein anderer Weg, ein anderer Krankheitsweg, der auch altbekannt ist. Ich habe mich konzentriert die letzten 10 Jahre auf diese neue Volkskrankheit, nicht alkoholisch bedingte Fettleber. Und ich glaube, die Zuhörer und Hörerinnen können das relativ einfach nachvollziehen, wenn ich Folgendes sage. Eine Leber ist extrem wichtig, hat tausende von Aufgaben. Sie haben ja schon viele gerade aufgezählt. Und wenn eine Leber verfettet ist, dann funktioniert sie nicht mehr richtig und dann ist eben unser Stoffwechsel enorm davon betroffen. Und dann führt eben typischerweise die kleine erste deutliche Störung, die hier entsteht, führt eben hin zum Typ 2 Diabetes.
Merken denn die Betroffenen immer gleich, dass sie mit der Leber ein Problem haben? Also
Ja, leider nicht. Man hat so unspezifische Störungen. Ja, man ist müde, man fühlt sich abgeschlagen, aber dafür gibt es ja tausend andere Gründe. Also da würde man nicht direkt auf die Leber stoßen. Es gibt schon ein paar Hinweise, die viele auch in der Hand haben. Zum Beispiel ein Laborblatt vom letzten Laborbefund. Und wenn die Blutfette namens Triglyceride sehr, sehr hoch sind und das sogenannte gute, in Anführungsstrichen, HDL-Cholesterin sehr niedrig ist. Viele haben diese beiden Werte auf einem Laborbefund, und dann ist schon die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass man eine Fettleber hat. Und bitte, wenn ich jetzt von Fettleber spreche, meine ich immer die nicht alkoholisch bedingte. Das ist schon mal ein erster deutlicher Hinweis, und dann heißt es einfach ab zum Arzt und dann weiter der ganzen Geschichte nachgehen. Viele Ärzte werden wahrscheinlich einen Ultraschall haben, und mit dem Schallkopf kann man auf die Leber draufgehen, auf der Bauchdecke, und dann, wenn sie fett genug ist, die Leber, dann kann der Arzt oder die Ärztin das erkennen, indem eben diese Schallwellen anders reflektiert werden als umliegende Gewebe. Meistens vergleicht man das mit dem Nierengewebe, und wenn das Lebergewebe heller erscheint auf dem Bildschirm, dann spricht das für eine Fettleber. Nachteil ist, erst ab etwa 10% Fettanteil in der Leber sieht man das. Aber per Definition ist die nicht alkoholische Fettleber bereits ab 5% Fett im Lebergewebe sozusagen manifest. Also man sieht die ersten, den Anfang dieser Fettleber im Ultraschall leider nicht.
Die tut ja auch nicht weh erstmal, die Leber, so viel ich weiß.
Genau, also sie tut nicht weh, sie macht unspezifische Symptome, nicht Müdigkeit, Abgeschlagenheit, würde man nicht auf die Leber kommen. Und dann ist es leider immer noch so, dass viele Ärztinnen und Ärzte bei einer solchen Diagnose mit Ultraschall sagen, naja, Sie haben eine Fettleber, das ist nicht so schlimm, essen Sie nicht so viel Fett. Das ist so die häufigste Aussage, die ich rückgemeldet habe. Ja, das bekomme ich rückgemeldet von Patienten. Und ja, das ist natürlich eine Katastrophe, dass diese Empfehlung so gegeben wird.
Ach du lieber Himmel. ja, auf das Fett kommen wir ja bestimmt nochmal zu sprechen. Es können ja noch andere Organe auch verfetten. Also ich glaube, die Bauchspeicheldrüse hat auch da so ein bisschen ein Problem.
Das, ja, absolut.
Also kurzer Abweg noch. und da gibt es natürlich dann auch Probleme, wenn die Bauchspeicheldrüse natürlich hier auch von dieser Verfettung betroffen wären.
Ja, natürlich. Also das ist sozusagen der zweite Kreislauf, der dann hinführt zum Typ-2-Diabetes. Es sind zwei Organe, die hier im Mittelpunkt stehen. Erstens die Leber, zweitens die Bauchspeicheldrüse. Beide verfetten, und beide kommen durch diese Fetteinlagerungen in Fehlfunktionen. Und dann geht's dahin mit dem Diabetes.
Ja. Das heißt also, diese typischen typischen Symptome gibt es jetzt nicht, also eben diese Müdigkeit, weil ich habe eben mal diesen Spruch, die Müdigkeit ist der Schmerz der Leber gehört. Und da ist jetzt natürlich auch die Frage, gibt es äußerliche Anzeichen für so eine Fettleber? Kann man da irgendwie was sehen oder so?
Also die Leber kann man nicht erkennen, aber man kann so ein typisches, wir sagen Phänotyp, also ein typisches Erscheinungsbild von Menschen, daran kann man so ein bisschen was erkennen, darauf kann man achten. Also der Typ, der Prototyp ist dicker, also Bauch vorgetrieben, Kugel, ja, eine Kugel im Bauch oder Kugelbauch, und dazu dünne Arme, dünne Beine, keine Gesäßmuskulatur, und davon gibt's nicht nur viele Männer, sondern inzwischen auch immer mehr Frauen. Also das ist schon eine hohe Wahrscheinlichkeit beim solchen Erscheinungsbild, dass der Bauchinnenraum verfettet ist und damit auch die Organe, die im Bauch liegen.
Das heißt aber, wenn Sie jetzt eben auch sagen Bauch, eben es gibt ja auch schlanke Menschen, wenn Sie jetzt eben sagen, ja, die Beine, Arme dünn, dann betrifft es vermutlicherweise nicht nur übergewichtige Menschen. Welche Personengruppen sind denn überhaupt betroffen von der Fettleber? Kann man da so eine Tendenz sagen, oder ist es einfach durch die Bank, durch die gesamte Bevölkerung?
Also es gibt zwei klare Trends. Die Wahrscheinlichkeit steigt mit dem Alter. Und zweitens steigt die Wahrscheinlichkeit mit dem Body Mass Index, also mit dem Körpermassenindex, Übergewicht, Fettleibigkeit. Aber das sind nur ganz grobe Zahlen. Wir wissen, dass wir hier in unseren Breiten, also Österreich, Deutschland, skandinavische Länder, sind etwa ein Viertel der Fettleberpatienten normalgewichtig. Und wir wissen eben, es kommt nicht aufs Gewicht drauf an. Der Body Mass Index ist für eine individuelle Diagnose oder Risikoeinschätzung völlig ungeeignet. Wir wissen heute eben, dass gerade die Menschen, die eben dünne Beine, dünne Arme haben und genetisch so geprägt sind, dass sie Fett nicht so gut unter der Haut speichern können, die haben also typischerweise dann eben die alternative Möglichkeit, Fett in der Bauchhöhle zu speichern. Und das ist dann eben die Katastrophe, die entsteht. Man nennt es das viszerale Fett. Früher hat man gedacht, das Fett, was da in der Bauchhöhle liegt, das ist gefährlich und macht krank. Inzwischen würde ich eher dazu neigen zu sagen, wenn die Bauchhöhle verfettet, dann ist nicht das Fett da drin das große Risiko, sondern es ist ein Hinweis darauf, dass parallel die Organe, die dort in der Bauchhöhle eingelagert sind, mitverfetten und die Organe kommen in die Fehlfunktion und daraus entstehen dann die Krankheiten.
Ja. Was mich etwas auch beim Einlesen natürlich stutzig gemacht hat, ist gerade der Bereich, was die Kinder betrifft, dass bereits schon so viele Kinder tatsächlich an so einer Problematik der Leber erkranken in jungen Jahren. Und da finde ich natürlich, sollte man sehr, sehr schnell auch etwas tun.
Ja, in der Tat, das ist eine Katastrophe. Wir haben leider Gottes nur wenig Untersuchungen aus Deutschland, eine etwas ältere aus Oberbayern mit 11-12-jährigen Schulkindern. Und da war schon 30% der im Durchschnitt übergewichtigen Kinder hatte bereits in diesem jungen Alter eine Fettleber. Ganz aktuelle Daten aus den USA. Absolute Katastrophe. Da ist in den letzten 12 Jahren ist die Fettleber Häufigkeit bei Kindern und Jugendlichen im Alter bis zu 17 Jahren ist um über 60% gestiegen.
Wahnsinn.
Und nachdem wir ja inzwischen einen ähnlichen Lebensstil und einen immer amerikanischeren Essstil entwickeln, gerade bei den Jugendlichen, dürften wir da nicht weit davon entfernt sein.
Jetzt, wo Sie es gerade ansprechen, auch mit Essen, wie entsteht die Leber oder die Fettleber? Das wäre natürlich jetzt gerade wichtig auch für die Hörerinnen und Hörer, da natürlich die Frage, woher kommt diese Fettleber und was kann ich natürlich tun? Unsere wichtigsten Informationen. Ja.
Also es gibt natürlich verschiedenste Modelle und Ursachen, die zusammentreffen. Mal ganz getrennt von den herkömmlichen Bedingungen. Also es gibt auch eine genetische Störung, die dazu führt, dass man eine Fettleber bekommt, auch wenn man sich relativ gut oder normal ernährt. Aber das ist natürlich die Minderheit und die will ich mal hier ausklammern. Der typische Fall ist wie folgt. Wir leben überkalorisch, also wir haben eine höhere Kalorienzufuhr als einen Kalorienverbrauch. Jetzt muss sich Fett ins Unterhaut, also daraus entsteht ein Überschuss an Energie. Und dieser Überschuss wird in normaler Weise als Fett unter die Haut gepackt, Unterhautfettgewebe. Das sind die gesunden Fettspeicher, also unsere Vorratskammern für schlechte Zeiten, wenn es nichts zu essen gibt. Jetzt, bitte?
Die wir mit herumtragen, die nicht die so schön aussehen.
Genau. So, jetzt gibt es also einen starken Lebensstileinfluss, ob dieses Unterhautfettgewebe auf Dauer gut Fett speichert. Bei Menschen mit viel Stress und wenig körperlicher Aktivität und wenig Schlaf und zu wenig Sonne und zu viel Rauchen, bei denen wird dieses Fettgewebe relativ schnell dysfunktional, es speichert nicht mehr so gut und jetzt muss das Fett alternativ gespeichert werden und dann geht es in die Bauchhöhle rein und damit auch in die Organe. Das ist ein Weg. Der zweite Weg ist die Insulinresistenz der Muskulatur. Wenn man sich zu wenig muskelaktiv verhält, also wenn man keine anstrengende Muskelarbeit hat im täglichen Leben, was hier die allermeisten Deutschen betrifft, dann werden die Muskeln mit der Zeit insulinresistent. Das heißt, das Hormon Insulin wirkt nicht mehr so gut. Die Kohlenhydrate nach dem Essen werden nicht mehr richtig in die Muskulatur eingelagert, wo sie quasi als Treibstoff für Muskelarbeit dienen. Und dann wird auch hier eine Alternative gesucht. Wenn also Kohlenhydrate nicht mehr in die Muskeln reinkommen, dann müssen sie woanders hin. Und dann gibt es eben nur die Möglichkeit, dass der Körper das in Fett umwandelt. Und jetzt lagert er die umgewandelten Kohlenhydrate als Fett in die Fettzellen und in die Leber hinein. So, und die Folge dieser Insulinresistenz ist, dass diese Menschen immer nach dem Essen irrsinnig hohe, also zunächst mal leicht erhöhte und mit der Zeit immer höhere Insulinkonzentrationen im Kreislaufsystem haben. Das kommt daher, dass der Körper versucht, dieses Defizit, dass die Muskeln nicht mehr ansprechen auf Insulin, etwas dagegen zu setzen, indem das Hirn der Bauchspeicheldrüse sagt, mach mal mehr Insulin. Und mit mehr Insulin versucht der Körper, das also auszugleichen. Und je länger man so lebt, also in diesem falschen Lebensstil, desto höher werden die Insulinkonzentrationen. Und jetzt sind wir bei der eigentlichen Problematik, was Ernährung betrifft. Diese hohen Insulinkonzentrationen nach dem Essen bei einer normalen Mischkost führen dazu, dass jetzt Kohlenhydrate, also Zucker und Stärke, in hohem Maße direkt nach dem Essen in Fett verwandelt werden und in die Leber eben auch eingelagert werden. Hier werden also durch das hohe Insulin werden Gene aktiviert, die eigentlich sonst brach liegen, die nicht angeschaltet sind, aber durch dieses hohe Insulin werden jetzt Gene aktiviert, die aus Kohlenhydraten Fette machen. Man nennt es die De novo Lipogenese in der Fachsprache, auf Deutsch die Neufettbildung aus Kohlenhydraten. Und das ist eben die große Krux. Wenn man so weit ist mit seiner Insulinresistenz, dann sind Kohlenhydrate eigentlich das größte Ernährungsproblem. An der Spitze der Fruchtzucker, aber auch Stärke und raffinierte Kohlenhydratquellen, also sozusagen nicht mehr naturbelassene, sondern stark verarbeitete, die fördern dann diese Fettbildung in der Leber.
Also ist tatsächlich auf der einen Seite die Bewegung, die uns eigentlich jetzt fehlt, die wir früher ja auch hatten. Und durch unsere ganze Weiterentwicklung mit der Technik natürlich jetzt viel Bewegung weggefallen ist. Das eine Thema, dass man sich also tatsächlich mal mehr bewegen sollte, um die Kohlenhydratspeicher in der Muskulatur wieder leer zu machen. Und auf der anderen Seite natürlich die Ernährung anzupassen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, völlig richtig, wobei ich den Begriff Bewegung eigentlich nicht gerne mag, weil man kann sich auch ins Taxi setzen und bewegt sich von A nach B.
Stimmt natürlich. Also die eigene körperliche Betätigung.
Gemeint ist anstrengende Muskelaktivität. Ohne Anstrengung in der Muskulatur werden die Kohlenhydrate, die dort gespeicherten Glykogenreserven, das ist also die Speicherform der Kohlenhydrate, werden gar nicht verbraucht. Wir müssen die Muskeln anstrengen, so wie das früher war. Wissen Sie, so als Jäger und Sammler müssen Sie erstmal Ihr Frühstück jagen und sammeln gehen. Und dann war schon mal eine Anstrengung dabei.
Ja, und dann wurde gegessen und dann wurde erholt, dann wurde geschlafen.
Ja, und dann hat man Essenspausen gehabt, die natürlich auch ganz wichtig sind. Vielleicht darf ich das auch noch dazu sagen.
Ja, klar, selbstverständlich.
Die Leber verbraucht relativ viel Zucker, Kohlenhydrate, alleine dadurch, dass sie das Hirn versorgen muss. Und immer wenn sie nichts essen, typischerweise jede Nacht, haben sie 8 Stunden keine Nahrungszufuhr. Und in der Zeit muss unser Hirn mit Energie versorgt werden. Und das gelingt, indem das Hirn aus dem Blut Zucker entnimmt. Und damit wir nicht in den Unterzucker kommen, gibt die Leber kontinuierlich Zucker ab. Mhm. Und dadurch entleert sich die Leber, wenn man lange Essensabstände hat. Und dann kann auch dieser Speicher wieder mehr Kohlenhydrate einlagern. Mhm. Wenn Sie aber ständig essen und Süßes trinken, dann wird die Leber nie entleert sein und dann passt auch nichts rein. Ich verwende immer gern das Beispiel Auto, PKW. Kein Mensch würde auf die Idee kommen, abends an die Tankstelle zu fahren, voll zu tanken, nach Hause zu fahren, schlafen zu gehen und am nächsten Tag fahren sie, bevor sie in die Arbeit gehen, wieder zur Tankstelle und tanken wieder auf. Mhm. Würde kein Mensch machen, nee, weil es ja auch gar nicht geht. Aber beim Essen tun wir das, ja, weil wir uns immer, ja, wir füllen die Tanks, ohne sie jemals zu verbrauchen. Mhm.
Es ist natürlich ständig, kommt eben tatsächlich Essen dazu. Es gibt an jedem Eck einfach was zum Kaufen, zum Essen. Ich vergleiche das eben auch immer gerne mit früher, wo wir in die Schule gelaufen sind, waren die Geschäfte geschlossen. Wenn wir mittags heimgelaufen sind, waren die Geschäfte auch wieder zu. Und abends haben die auch um eine bestimmte Uhrzeit zugemacht. Wir haben nicht dieses, ja, diese viele Auswahl und den Überschuss an Essen bekommen. Und auch da hat man natürlich auch gerade mit diesen vielen Mahlzeiten. Früher hat man ja auch mal propagiert, man sollte nicht 3 Mahlzeiten, sondern 5 Mahlzeiten am Tag essen, vielleicht noch eine 6. Mahlzeit.
Ja, Gott, ja.
Aber
ja,
ja. Davon ist man ja, glaube ich, so wie ich das eben auch bei meiner Ernährungsberatung genauso auch sage, da ist man natürlich komplett davon abgekommen.
Naja, die Fortgebildeten schon, aber nicht unbedingt die offizielle Lehre.
Das ist was anderes, das stimmt. Ja, mit fünfmal am Tag alleine schon mit Obst und Gemüse, was immer vermittelt wird, da habe ich ja auch schon 5 Mal oder hätte ich auch schon 5 Mahlzeiten. Das ist einfach zu viel.
Ja, also ich würde heute den Leuten eher dahingehend beraten, dass sie eher versuchen, mal mit 2 Mahlzeiten auszukommen und möglichst langen Essabstand dann einhalten. Dieses berühmte 16:8 zum Beispiel.
Das Intervallfasten.
Mhm. Ja.
Ja. Ja, dann haben wir natürlich, wir haben vorher angesprochen, den Fruchtzucker, der natürlich direkt in der Leber verstoffwechselt wird. Natürlich ein ganz großes Thema. Obst wird ja immer als so gesund dargestellt. Ich hatte immer die Problematik auch mit Kunden, die gerne Smoothies trinken, wo ich immer große Diskussionen habe, dass sie eben nicht so viel Obst essen sollen, weil ich finde immer, wenn sie diese Smoothies haben und dieses Obst, was sie da reinstecken und pürieren, wenn sie das selber essen müssten an einzelnen Obststücken und kauen, würden sie das gar nicht so schnell gegessen bekommen, wie sie es trinken. Was sagen Sie da dazu?
Ja, absolut richtig. Also nicht nur so schnell, sondern die würden es gar nicht mengenmäßig machen. Mhm. Also in einem großen Glas Apfelsaft sind halt 5 Äpfel drin oder 5 Orangen im Orangensaft. Also ich habe eine ganz einfache Faustregel. Obst oder Früchte soll man nicht trinken, sondern essen. Mhm. Und es ist in der Tat so, wenn man also Früchte isst, dann hat man natürlich auch einen gewissen Anteil an Fruchtzucker dabei. Aber 1 bis 2 Mal am Tag eine Portion Frucht, also eine Orange, ein Apfel, eine Birne zu essen, ist relativ unproblematisch, weil ja da der Fruchtzucker auch eingebunden ist in das Lebensmittel, in das naturbelassene Lebensmittel. Wir sagen in der Fachsprache die Lebensmittelmatrix. Mhm. Und da wirkt sie deutlich weniger problematisch. Das Problem fängt in der Tat erst an, wenn das Ganze in flüssiger Form zugeführt wird. Okay. Und insbesondere sind es dann eben die gesüßten Getränke, die mit unserem normalen Haushaltszucker, weiß oder braun gesüßten Getränke, dieser Zucker besteht ja zur Hälfte aus Fruchtzucker. Und wenn man da also Cola Classic oder Limos und Eistees und so weiter trinkt, dann kommen sie eben gerade im Sommer, selbst als Schorle getrunken, kommen sie dann, wenn sie einen Liter Schorle trinken, haben sie hohe Fruchtzuckeranteile. Und das sind die größten Probleme, weil die gehen schnell durch den Magen durch, die landen ganz schnell in der Leber. Die Leber kommt nicht mehr hinterher mit der Verstoffwechselung dieses Zuckers und baut dann eben Fett raus und lagert es als Fett ein.
Wir hatten es ja schon gerade, ja, also das mit dem Fruchtzucker ist natürlich ein ganz großes Thema für sich, aber wir hatten es ja auch gerade schon von den offiziellen Regelungen und eben auch von Kohlenhydraten. Also ich habe früher mal so im ersten Lehrgang hieß es, unsere Ernährung soll aus 55% Kohlenhydraten bestehen und dann eben noch aus Fetten und aus Eiweißen, wenn wir 55% unserer Ernährung, glaube ich, aus Kohlenhydraten aufnehmen, dann sehe ich uns hier alle in die Richtung der Leberproblematik zu laufen. Wie würden Sie diese Nahrungsverteilung oder die Nährstoffverteilung denn jetzt sehen?
Ja, also man muss dazu sagen, dass diese Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und im Ausland von anderen Fachgesellschaften, die ähnlich empfehlen, diese Empfehlungen in Deutschland, DGE, entstanden 1956. Und damals hatten die durchaus Berechtigung, denn ja, in der Nachkriegszeit war Essen knapp, Essen teuer. Die meisten Menschen mussten noch körperlich hart arbeiten und in der Freizeit gab es halt nicht irgendwelche Computerspiele, sondern man hat Sport gemacht, man ist gewandert, hat Fahrradtouren gemacht. Und da waren unter diesen und sie waren schlank, die Leute, und unter diesen Bedingungen war das sicherlich für das wenige Geld, was man zur Verfügung hatte, eben doch eine ganz sinnvolle Empfehlung, dass man eben von den billigsten Kalorienträgern, die es gibt, nämlich Getreide und Kartoffeln, dass man da eben einen Großteil davon verzehrt. Nun, dass man aber diese Empfehlungen, die für eine Bevölkerung in der Nachkriegszeit erdacht wurde, auch 2022 auf eine überwiegend übergewichtige und fettleibige und bewegungsfaule Bevölkerung überträgt, ist natürlich der absolute Wahnsinn. Das ist einfach so daneben geschossen, dass man sich fragt, warum hier nicht endlich was passiert und die Leute eine differenzierte Empfehlung abgeben, die dafür verantwortlich sind. Beim Gesundheits- und Ernährungsministerium angefangen bis hin zur Fachgesellschaft DGE.
Das heißt also, die Kohlenhydrate etwas runterschrauben und vermutlicherweise Proteine und gute Fette dann eben auch an der Menge erhöhen, oder?
Ja, natürlich. Also wie gesagt, es kommt ganz auf den Typ drauf an. Wenn ich schlank bin und viel Sport mache und vielleicht auch noch in meinem Beruf körperlich aktiv bin, dann spricht nichts dagegen, auch größere Kohlenhydratanteile zu haben. Aber das ist ja nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit in unserer Bevölkerung heute. Und bitte, 2/3 der Deutschen sind übergewichtig oder bereits fettleibig. Und die Bewegungsaktivität ist ja nicht mal im Durchschnitt nicht mal 2 Stunden pro Woche. Also unter diesen Bedingungen kann man Kohlenhydrate nicht mehr adäquat verarbeiten. Und dann gibt es Stoffwechselprobleme. Ja, die Insulinresistenz ist eine Kohlenhydratstoffwechselstörung. Und wenn man eine Kohlenhydratstoffwechselstörung hat, dann sollte man vielleicht auf die Idee kommen, nicht gerade sehr viel Kohlenhydrate zu essen. So einfach sollte es eigentlich sein.
Ja. Das heißt hier doch auch typgerecht, also wirklich auch auf die einzelne Person, den Lebensumstand anzuschauen, die berufliche Tätigkeit, den Alltag einzubeziehen, eventuell eben auch natürlich sportliche Aktivitäten und sonstiges,
ja, genau.
Und dann eben die Ernährung dementsprechend einzeln abstimmen.
Genau, Sie haben ja vorhin meine Logi-Methode erwähnt, schon dankenswerterweise. Das war ja ein Ernährungskonzept für Menschen mit Insulinresistenz, Prädiabetes, Diabetes. sozusagen ausgerichtet. Inzwischen habe ich ja auch noch ein anderes Konzept und das ist genau das, was Sie gerade eben ansprachen, die individuelle Ausrichtung der Kohlenhydratzufuhr und ich habe das Ganze genannt Flexi-Carb, also flexible Kohlenhydratzufuhr angepasst an körperliche Voraussetzungen und an die Bewegungsaktivität. Und ich glaube, dass in der Richtung müsste endlich mal auch von offizieller Seite etwas geschehen.
Ja, da stimme ich auch wieder komplett zu, weil es auch genau in die Richtung, da arbeiten wir beide gleich. Und ich finde dieses typgerechte, individualisierte viel, viel zielführender und erfolgsorientierter wie alles andere inzwischen.
Ich würde gerne noch ein bisschen erzählen, wie es denn eigentlich von der Fettleber zum Diabetes kommt.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich habe noch ganz viel auf dem Zettel hier. Wir haben schon so viel gesprochen,
aber wir müssen
noch alles machen.
Ja, ich kann mir vorstellen, viele sind schon ganz gespannt, um endlich mal diese konkrete Auflösung zu hören. Mhm. Vielleicht sollte ich das an der Stelle mal tun. Also, ich habe schon gesagt, die Leber hat eine wichtige Aufgabe, nämlich das Hirn mit Zucker zu versorgen. Das macht sie jede Nacht, damit das Hirn gut arbeiten kann, wenn wir schlafen. Ja, das Hirn muss ja sozusagen die Eindrücke des Tages verarbeiten über Nacht. Damit nicht zu viel Zucker in diesen nüchternen Phasen abgegeben wird von der Leber, wird sie über eine leichte, wir nennen das Basis-Insulin-Abgabe, gesteuert. Insulin ist immer das Signal für die Leber, stopp, keine Zuckerabgabe mehr. Also über Nacht gibt die Leber Zucker ab fürs Hirn und damit es nicht zu viel ist, kommt immer eine kleine Insulinausschüttung und sagt der Leber so, das reicht jetzt, hör auf damit. So funktioniert eine gesunde Leber. Mhm. Wenn die Leber verfettet ist, dann hört sie das Insulinsignal nicht mehr, dann ist sie insulinresistent. Das heißt, die Leber gibt immer Zucker ab und noch Zucker ab und noch mehr Zucker ab und wird nicht vom Insulin gestoppt. Und das ist der Grund, warum Diabetiker, wenn sie schlecht eingestellt sind, oder wenn sie überhaupt erst die Diagnose Diabetes bekommen, so hohe nüchtern Blutzuckerkonzentrationen haben. Ja, die wachen dann auf mit einem Zuckerspiegel von 120, 130, 160 und wundern sich ja, wo kommt denn der ganze Zucker her? Ich habe doch jetzt 8 Stunden gar nichts gegessen. Wo soll denn der Zucker herkommen? Ja, der kommt natürlich aus der fetten, nicht mehr gut gesteuerten, nicht mehr gut kontrollierten Leber. Und das ist Punkt 1, also deshalb hohe nüchtern Blutzuckerspiegel. Aber jetzt stehen die Leute auf und frühstücken und meistens mit Kohlenhydraten. Und jetzt kommt natürlich eine starke Insulinausschüttung nach der Mahlzeit. Und jetzt hört die Leber aber wieder das Insulin nicht. Das heißt, jetzt kommt über das Frühstück Zucker oder über das Mittagessen Zucker und die Leber wird nicht gebremst und gibt zu dem Essen, also über die Nahrungszufuhr, Zucker über die Nahrungszufuhr gibt jetzt auch noch Zucker aus der Leber ab. Und so entstehen diese extrem hohen Blutzuckerspiegel nach dem Essen. Ja, dann geht's rauf auf 180, 200, 220, 240. Und das ist natürlich nicht nur über die Nahrungszufuhr erklärbar, sondern darüber, dass die Leber unkontrolliert Zucker abgibt. Das ist also die eine Seite, die hinführt zur Hyperglykämie, zu den hohen Blutzuckerkonzentrationen. Die andere Seite kommt aus der Bauchspeicheldrüse. Mit der Zeit verfettet eben auch oder kommt es eben auch zu Einlagerungen von Fett in die Bauchspeicheldrüse. Das sind oft eben auch unphysiologische, also nicht gesunde Fettkombinationen oder Fettsäuren, die da eingelagert werden und die können Entzündungen auslösen und Fehlfunktionen in der Bauchspeicheldrüse auslösen. Die Leber gibt übrigens, die Fettleber gibt auch Proteine ab, die in der Bauchspeicheldrüse landen und dort Entzündungen auslösen. Und wenn das Inselorgan, also wenn die Zellen, die für die Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse verantwortlich sind, wenn die auch entzündet und werden, dann kommen sie in eine Fehlfunktion und so und dann wird nicht mehr genügend Insulin produziert. Ja, bei einer Insulinresistenz muss dieses Organ ja immer immens viel Insulin bereitstellen. Und wenn man dann eben nicht mehr ganz so viel schafft, dann ist die Insulinwirkung nicht da und dann wird eben der Zucker nicht entsprechend aus dem Blut entfernt. Und so fördert es weiterhin die Blutzuckerkonzentration, also die Hyperglykämie auf der anderen Seite. Leber auf der einen, die nicht mehr gut funktionierende Bauchspeicheldrüse auf der anderen Seite und diese entzündeten Inselzellen, also diese Beta, oder das Inselorgan mit den Beta-Zellen, die Insulin produzieren, die werden dann mit der Zeit, wenn sie krank sind, entzündet sind, eben auch abgebaut. Und dann kommt man mit der Zeit sogar in die Situation, dass man künstlich Insulin zuführen muss, weil die Eigenproduktion total da niederliegt. Und die gute Nachricht ist jetzt, wenn man das alles rechtzeitig erkennt und rechtzeitig mit einer Ernährungsintervention dagegen steuert, dann kann man das alles wieder rückgängig machen. Man kann die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse und die Leberfunktion wieder völlig herstellen, wenn man alle diese beiden Organe entfettet. Und so kann man in die Remission kommen. Also das ist das neue Stichwort Diabetes-Remission.
Wo man früher gesagt hat, es geht nicht, ist man aber heutzutage wieder in die Richtung unterwegs, dass man tatsächlich was machen kann. Aber da haben wir natürlich dann wieder eben dieses Selbstständige da oder Eigenverantwortliche wieder zu handeln. Und natürlich diese ganzen Umstände, die durch so eine Fettleber, wie das auswirken kann, sich in welche Richtungen oder auch die Bauchspeicheldrüse ist ja eine wahnsinnige Verkettung von dementsprechenden Funktionen, die hier gestört sind, die ich aber ja schönerweise, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, eben wieder rückgängig machen kann. Und genau da sollte natürlich jeder ansetzen können.
Genau, ja. Es ist übrigens, es gibt jetzt auch seit neuestem von der Deutschen Diabetesgesellschaft neue Ernährungsempfehlungen. Mhm. Endlich mal vernünftige, kann man kostenfrei diese neuen Empfehlungen auf der Webseite der Deutschen Diabetesgesellschaft runterladen. Die widersprechen übrigens in vielen Punkten in dem, was offiziell als Ernährungsempfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung abgegeben wird. Ja. Kann man nur dringend empfehlen. Und da wird in diesen Leitlinien oder in diesen neuen Empfehlungen wird eben auch tatsächlich der Begriff Remission jetzt verwendet. Man kann Diabetes zurückdrehen, wenn man es richtig macht und rechtzeitig macht, ohne Medikamente.
Ja. Und auch jedes Medikament, heißt es ja, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Und auch da sollte sich natürlich auch jeder im Klaren sein. Mit jedem Medikament stresst er ja auch nochmal die Leber.
Ja, in der Tat. Ja. Richtig.
wenn man jetzt so weit ist und weiß, okay, ich kenne jetzt die ganzen Vorgänge im Körper. Sie haben das ja auch super beschrieben, sehr einfach, dass es für alle auch verständlich ist. Ich möchte jetzt einfach was machen. Ich möchte meiner Leber jetzt helfen. Ich kann natürlich jetzt hier die Ernährung auf der einen Seite eine Veränderung machen, die Bewegung. Muss ich denn auf irgendwas achten, auf Vorerkrankungen oder wenn jetzt schon jemand Medikamente einnimmt?
Ja, natürlich, man muss auf einiges achten. Also, es gibt das Thema heißt jetzt Leber entfetten. Mhm. Da gibt es verschiedene Ansätze. Das prinzipiell Richtige ist, Kalorien einsparen. Also wenn man niedrigkalorisch, unterkalorisch isst, lebt, dann werden alle Energie oder alle Fettspeicher eben mit der Zeit für die Energiebereitstellung herangezogen und dann entfetten Gewebe im Körper aber auch eben die Leber. Also das ist nichts Neues, das wissen wir schon seit langer Zeit. Also eine kalorienarme Ernährung hilft mit der Zeit eben auch die Leber und die Bauchspeicheldrüse wieder zu entfetten. Nun ist das aber für viele ja ein rotes Tuch, weil viele, gerade die Diabetiker haben schon x-mal versucht abzunehmen und das gelingt dann am Anfang und dann kommt man wieder in den Schlendrian und dann nimmt man wieder zu. Also deswegen ist aus meiner Sicht eben so wichtig, auf die Dinge hinzuweisen, die unabhängig von einer Kalorienreduktion, unabhängig von einer Gewichtsreduktion helfen, die Leber zu entfetten. Und da habe ich eben in meinem Leberfastenkonzept eben auch Schwerpunkte gesetzt. Wir wissen heute aus vielen, vielen Studien, die Patienten haben ja mit Kohlenhydraten ein besonderes Problem. Mhm. Wenn wir also die Kohlenhydrate deutlich reduzieren, also von meinetwegen 40-45% der Kalorien runter auf 20%, so einfach mal um eine einfache Hausnummer zu sagen, dann hilft das bereits in relativ kurzer Zeit die Leberfunktion und die Leberfettanteile, also Leberfunktion zu verbessern und die Fettanteile in der Leber zu reduzieren. Das funktioniert noch besser, wenn man noch krasser die Kohlenhydrate reduziert in Richtung ketogene Kost. Also wenn sie dann in Richtung 15, 10, 5% Kohlenhydrate gehen, dann wird es noch schneller und erfolgreicher gehen. Aber es ist natürlich auch viel schwerer durchzuhalten. Mhm. Ich bin deshalb ein Freund von Kombinationsansätzen. Kalorienreduktion ja, aber auch Kohlenhydratreduktion. Und wenn man die Kohlenhydrate reduziert, dann muss man ja irgendwas dagegen setzen, typischerweise, insbesondere wenn man eben nicht unterkalorisch lebt, sondern mit ausgeglichener Energiebilanz, also ohne Gewichtsreduktion, dann muss man ja was dagegen setzen. Und da gibt es eben zwei Prinzipien. Das eine heißt mehr Protein, unbedingt mehr Protein, rauf auf 25-30% der Kalorien Protein. Wobei sich übrigens das Milchprotein hier als besonders effektiv herausgestellt hat, als besonders wirksam, weil dieses Milchprotein offenbar eben nicht nur Kalorienersatz ist und Aminosäuren liefert, sondern auch ein Verbund von gewissen Aminosäuren, man nennt das Peptide, die dann eben auch so eine Art Hormonwirkung haben und helfen, die Leber zu entfetten. Mhm. Und der zweite Ansatz ist, statt Kohlenhydrate mehr Fett zu essen. Und da stehen zwei Fettarten ganz im Mittelpunkt. Das eine ist das native Olivenöl. Mhm. Natives Olivenöl enthält eben noch pflanzliche Begleitstoffe, sogenannte Polyphenole, man sagt manchmal auch sekundäre Pflanzenstoffe. Und eines dieser Polyphenole im nativen Olivenöl hilft eben auch, die Leber wieder zu entfetten und die Entzündung rauszunehmen. Also ganz besonders empfehlenswert. Und das sind die Omega-3-Fettsäuren, und zwar nicht aus Walnüssen und nicht aus Raps oder Leinsamen und deren Öle, sondern aus hoch ungesättigten, langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Und da sind wir bei den Fischfetten. Mhm. Oder heutzutage gibt es Algenzüchtungen, die auch diese Fette produzieren. Also die Algen produzieren die gleichen Fette, die man eben auch im fetten Meeresfisch findet. Und dann kann man entsprechende Supplemente da nehmen oder Öle, die damit angereichert sind. Mache ich selber auch jeden Tag. Und dann kann man hier effektiv dazu beitragen, dass die Leber entfettet, selbst ohne Kalorienreduktion und selbst ohne Gewichtsreduktion. Mhm. Und am besten funktioniert es natürlich, wenn man das alles miteinander kombiniert. Und so habe ich vor inzwischen 10 Jahren mein Leberfastenkonzept beschrieben und veröffentlicht. Ich habe die damaligen Studien herangezogen und bin auf diese Grundprinzipien eben gekommen und habe das eben so beschrieben. Wir fangen tatsächlich sogar sehr niedrigkalorisch an. Wir machen eine Formula. Wir fangen also an mit 2 Wochen, 3 Wochen strenger Formula-Diät, eine spezielle Formula, reich an Protein, arm an Kohlenhydraten, reich an Ballaststoffen, lösliche Ballaststoffe aus Gemüse und aus dem Hafer insbesondere. Beta-Glucan nennt sich das, die eben helfen, nicht nur die Stoffwechselsituation zu verbessern, sondern helfen auch, Hunger zu vertreiben, gute Sättigung und Sattheit zu erzielen, sodass man mit dieser, in dieser Phase mit 3 Shakes am Tag und nur 1000 Kalorien. Ja, ich muss dazu sagen, wir haben also dieses Konzept 3-mal am Tag shaken. Dann sind wir bei etwa 800 Kalorien und dann erlauben wir noch pro Tag etwa 200 Kalorien über Gemüse und Salate. Mhm. Dann sind wir also bei etwa 1000 Kalorien und das empfehle ich schon mal die ersten 2-3 Wochen und in der Zeit wird ein Großteil des Fettes aus Leber entfernt und die Bauchspeicheldrüse entfettet auch. Und dann trainieren wir die Leute oder beraten wir die Leute dahingehend, ihre Ernährung eben auf Dauer umzustellen in Richtung einer kohlenhydratreduzierten, mediterran ausgerichteten Kost. Und dann nehmen wir 1 Shake raus in der nächsten Phase und geben eine naturbelassene Mahlzeit hinein. Und dann kommt mit der Zeit der zweite Shake wird auch rausgenommen und eine zweite Mahlzeit also mediterran, low carb, sagen wir, eingeführt. Und in die Richtung trainieren wir oder empfehlen wir den Leuten, das zu tun. Und das Endziel ist natürlich, normal wieder zu essen, ohne Shakes. Aber bitte schön mediterran ausgerichtet mit weniger Kohlenhydraten. Also ich sage immer mediterranes Low Carb dazu. So ist es in der Fachsprache, auch in der Literatur zu finden. Also mediterran heißt viel Gemüse, viel Salate, Olivenöl dazu, Fisch, Nüsse, ein paar Hülsenfrüchte, Fleisch auch, aber eben nicht in großen Mengen und nicht so viel Würste, sondern eher naturbelassenes Fleisch, Geflügel, aber auch Fisch natürlich. Also in diese Richtung trainieren wir die Leute.
Von daher dieses naturbelassene, diese nicht verarbeiteten Lebensmittel natürlich ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch von den mehr komplexe Kohlenhydrate, von den Einfachzuckern natürlich auch weg. Und die Leute da eben auch wieder dieses Feeling zu bekommen, vielleicht für den eigenen Körper und eben auch zum Essen. Ja. Ich glaube, dass das natürlich auch eine ganz, ganz große Rolle da dabei spielt.
Genau, also wir geben ja auch dieses Konzept nicht einfach frei verfügbar. Das kann man sich nicht kann man sich nicht im Supermarkt oder in der Drogerie kaufen, sondern das ist therapeutengebunden. So dass man hier also nicht nur eine gute Diagnostik und eine neue Einstellung der Medikamente bekommt. Das ist ja auch ganz wichtig. Viele brauchen dann in kürzester Zeit nicht mehr so viel Blutdruckmedikamente oder natürlich auch Diabetesmedikamente fahren wir ganz schnell weit runter, weil es einfach nicht mehr notwendig ist. Also da muss man eben auch gut therapeutisch betreut sein und deswegen geben wir das nicht frei. Ich will noch ein Wort zu den sogenannten komplexen Kohlenhydraten machen. Also das ist so ein Mythos. Bitte, Weißbrot ist auch komplexes Kohlenhydrat und die Stärke ist komplexes Kohlenhydrat und weißer Reis ist komplexes Kohlenhydrat, aber brauner Reis ist auch komplexes Kohlenhydrat. Also man muss einfach versuchen, eine andere Begrifflichkeit einzuführen, nämlich wir sollten versuchen, hochverarbeitete Nahrungsmittel zu vermeiden, möglichst gar nicht einzukaufen, sondern möglichst weitgehend sich auf naturbelassene Nahrungsmittel stürzen und die ins tägliche Essen einbauen.
Ja, ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. Also da eben auch schon mit den Medikamenten tatsächlich immer, auch wenn jemand da tatsächlich selber auch beginnt, seine Ernährung ein bisschen umzustellen, würde ich auch immer empfehlen, die Medikamente anzupassen, weil der Körper dann doch auch darauf reagiert und nicht, dass man da eben auch überdosiert. Sie hatten noch mal von der ketogenen Ernährung gesprochen. Da habe ich eine Frage, weil die Diabetiker ja immer wegen Ketogenen, dieser Ketoazidose, da immer große Befürchtungen haben. Aber so viel ich weiß, wird bei einer Ernährungsumstellung, ist dieser Wert, glaube ich, immer noch im unteren Level zu sehen. Und da kann, glaube ich, nichts passieren.
Völlig richtig. Also das gab lange Zeit Vorurteile und falsche Informationen. Mit einer Ernährungsumstellung kommt man nicht in die Ketoazidose. Es gibt überhaupt keine Gefahr, wenn man ketogen, freiwillig sozusagen ketogen isst. Diese Ketoazidose, die ist typisch für Patienten, die Insulin spritzen müssen und vergessen, Insulin zu geben, dann kommt eben in hohem Maße Fett aus den Fettzellen raus und überströmt den Körper mit Fettsäuren. Und wie der Name schon sagt, diese Fettsäuren sind eben Säuren und dann kommt man in die Ketoazidose und das ist lebensbedrohlich. Die ketogene Diät oder ketogene Ernährung bringt Ketonkörperkonzentrationen, die im völlig physiologischen Bereich sind. Bitte ein ganz einfaches Beispiel: Wenn Sie Fasten, also Heilfasten machen, dann haben Sie eben auch Ketonkörperbildung in diesem Maße. Und kein Mensch hat jemals gesagt, Heilfasten ist wegen der Ketonkörper ein Problem. Das ist ein ganz normaler physiologischer Vorgang, vor dem man keine Angst haben muss.
Ja, super. Sie hatten vorher mal noch ein, zwei Stichworte genannt, die ich noch gerne mal aufschnappen möchte. Stress ist ein Indikator, ein weiterer Indikator natürlich bei der ganzen Geschichte. Und Sie hatten vorher eben auch schon mal Stress erwähnt. Da haben wir natürlich auch einen Zusammenhang mit Diabetes.
Ja, richtig. Also Stresshormone. Also eine Ausschüttung, hohe Ausschüttung von Stresshormonen unter Dysstress führt dazu, dass die Fettspeicherung verstellt wird, nämlich weg vom Unterhautfettgewebe hin in die Bauchhöhle. Mhm. Ja, das ist ein ganz klarer Zusammenhang, wer nicht nur über Rauchen, sondern auch, über Stress und die Kombination von beiden ist besonders wirksam. Also wer gestresst viel raucht, muss damit rechnen, dass Fette in Zukunft eben vermehrt in die Bauchhöhle gelagert werden und dann sind sie eben auch in den Organen und dann geht es dahin mit den Problemen.
Ja, das haben wir ja schon gehört. Das heißt also, Stress reduzieren und am besten das Rauchen auch noch lassen.
Absolut, ja.
Genau. Dann hatten wir natürlich auch Schlaf. Wir haben ganz kurz, Sie hatten eben auch gesagt, dass im Schlaf so viel passiert. Da haben wir natürlich das Problem, dass wenn jemand Schlafstörungen hat oder nicht gut ein- oder durchschlafen kann, dann haben wir da natürlich auch schon einen wichtigen Faktor für die Gesundheit, an dem man arbeiten sollte.
Absolut. Ich habe ja auch schon vor vielen, vielen Jahren ein Buch über die Problematik geschrieben, in der ich beschreibe, dass also Schlafmangel oder schlechte Schlafqualität ein großer Risikofaktor für Übergewicht und Diabetes ist und dass man tatsächlich durch besser Schlafen auch besser abnehmen kann und weniger Risiko für Stoffwechselstörungen, Diabetes hat. Langsam kommt es auch so in den Medien an. Ich bin mal wieder 10 Jahre zu früh dran gewesen mit diesen Erkenntnissen.
Aber lieber zu früh wie zu spät.
Also ich bin Gott sei Dank, in der Zwischenzeit ist die Wissenschaft nicht stehen geblieben, sondern sie hat weitere wichtige Erkenntnisse erbracht. Und heutzutage würde ich sagen, also es ist absolut notwendig, wenn man chronisch schlecht schläft und einfach nie ausgeschlafen ist, weil die Schlafdauer zu kurz oder die Schlafqualität zu schlecht ist, hin zu einem Schlaftherapeuten. Mhm. Und wenn der Ihnen Schlaftabletten oder entsprechende Medikamente in die Richtung Psychopharmaka verschreibt, damit Sie beruhigter besser schlafen können, dann bin ich heute der Meinung, dass das weniger problematisch, weniger gefährlich ist, als wenn man auf Dauer schlecht oder zu kurz schläft. Mhm. Das ist so ein großes Gesundheitsrisiko, dass man, glaube ich, mit einer entsprechenden Umstellung in medikamentös sicherlich besser beraten ist. Aber das soll dann bitte ein Schlaftherapeut entscheiden. Ich bin ja Ernährungswissenschaftler und kein Schlaftherapeut. Aber ich weiß zumindest, dass die Gefahr, die Gesundheitsgefahren eben immens sind bei dieser schlechten Schlafqualität oder Schlafdauer.
Wirkt sich in so vielen Bereichen aus, was den Schlaf betrifft. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Schluss, die mich noch brennend interessiert, weil Sie vorher die Sonne erwähnt haben. Sonne, dann habe ich natürlich immer gleich auch Vitamin D, weil Vitamin D natürlich ganz, ganz wichtig ist auch für unseren Stoffwechsel. Ich glaube, ich habe schon mal was dazu gehört, aber ich bekomme es nicht mehr zusammen. Diabetes und Vitamin D. Bin ich da jetzt falsch oder bin ich da richtig?
Nein, Sie sind da völlig richtig. Also es gibt zwei Bereiche, die einen Zusammenhang ergeben. Erstens Vitamin D beziehungsweise das aktivierte Vitamin D wird ja dann zu einem Hormon im Körper. Das aktivierte Vitamin D macht die Muskeln insulinsensitiver. Also diese Grundstörung wird dadurch weniger wahrscheinlich. Und das Zweite ist, Vitamin D-Hormon ist ein Faktor, der auch in der Bauchspeicheldrüse dazu beiträgt oder wichtig ist, um Gene zu aktivieren, damit Insulin überhaupt produziert wird. Also hier hat man zwei direkte Einflüsse auf das Geschehen hin zum Typ-2-Diabetes. Und deswegen kann ich nur raten, gehen Sie vernünftig in die Sonne, sprich kurz und knackig, ohne Hautrötung und bitte ohne Sonnenschutz zunächst mal mindestens 10, 15 Minuten und wer eine dunkle Haut hat, eben auch länger, um Vitamin D in der Haut bilden zu können. Also ausziehen, soweit wie es sozial verträglich ist. Ich sage kurz, knackig, nackig, sage ich immer gerne. Und dann die Sonne auf die Haut prallen lassen, denn es ist nur die direkte Sonneneinstrahlung, die Vitamin D in der Haut bilden kann. Und aber auf alle Fälle Sonnenbrand vermeiden und Sonnenrötung vermeiden. Also die Rötung der Haut ist schon eigentlich zu viel. Der wichtigste, beste, garantiert erfolgreichste Schutz vor Schädigungen durch die Sonne heißt Schatten und nicht Sonnenschutzmittel. Die haben ja eine eigene Problematik. Das sind eben Chemikalien, die wir dann im Körper aufnehmen. Okay. Also kurz an die Sonne und dann wieder raus und in den Schatten. Und das ist ein hervorragendes Vorgehen. Und im Sommerhalbjahr können wir wenn wir einfach die Sonne ausnutzen und auch, es reicht ja schon kurze Hosen und kurzärmeliges Hemd, wenn man das regelmäßig macht, um genügend versorgt zu sein, dann kommt man auch durchs Winterhalbjahr ohne Supplemente, wenn man einen guten Spiegel, ein gutes Depot aufgebaut hat im Fettgewebe. Und wenn man das nicht macht, dann kriegt man mit Sicherheit Vitamin D-Mangel im Winterhalbjahr und dann haben wir eine Knochenproblematik und Diabetesproblematik und so weiter. Sie sagten, es sei das Letzte, was Sie noch mehr wissen wollen, aber.
Also was meine Fragen waren, aber das war jetzt auch gekommen. Ich hätte Sie gefragt, was müssen wir noch den Hörerinnen und Hörern sagen? Was können wir noch hinzufügen?
Ja, wir haben über die Diagnostik der Fettleber kaum gesprochen. Okay. Ich habe eigentlich nur den Ultraschall angesprochen. Also ich habe vorhin gesagt, der Ultraschall ist erst, also beim geübten Therapeuten mit einem guten Auge und einem guten Gerät, so ab 10% Verfettung der Leber erkennbar. Jetzt denken viele Leute, ich habe doch Leberwerte auf meinem Laborbefund vom letzten Mal. Und ich kann Ihnen versichern, stopp, auch bitte auch alle Experten, die hier zuhören sollten, alle Ernährungsberater, die Leberwerte, wenn die hoch sind, sagt das noch lang nicht, dass Sie eine Fettleber haben. Und wenn sie normal sind, sagt es auch nicht, dass Sie eine Fettleber haben. Das ist keine Diagnostik. Ja, was macht man dann? Also in der Wissenschaft macht man dann zwei Dinge, entweder eine Biopsie, also man sticht quasi durch die Bauchdecke in die Leber rein und entnimmt ein Gewebe. Das ist natürlich kein Vergnügen und das werden Ihre Zuhörer sicherlich nicht gerne tun. Dann ist die zweite Möglichkeit, die in der Wissenschaft vermehrt jetzt verwendet wird, das ist das MRT, also diese Röhre, in die man da geschoben wird. Da kann man exakt bestimmen, an welcher Stelle wie viel Fett lagert, eben auch in der Leber. Allerdings ist es teuer. Also wer sich's leisten will, bitte, da haben Sie eine sehr genaue Diagnostik, aber es ist eben für die meisten zu teuer. Mhm. Deswegen verwenden wir gerne in unserem Leberfastenkonzept zusätzlich zum Ultraschall einen sogenannten Wahrscheinlichkeitsrechner. Mhm. Das ist ein von italienischen Leberfachärzten kreiertes Instrument. Das ist ein Rechner, den man selber füttern kann auch im Internet. Der verwendet vier Daten, vier Parameter, nämlich den Teilchenumfang, den kann jeder selber messen, den Body Mass Index, den kann jeder selber ausrechnen. Ja. Und dazu kommen noch zwei Laborwerte. Das eine sind die Triglyceride, wie hoch ist der Triglyceridspiegel, und der andere Wert ist einer der verschiedenen Leberwerte, der nennt sich Gamma-GT oder GGT. Mhm. So, wenn man diese Werte einträgt in diese Formel. Und diese Formel heißt international Fatty Liver Index, auf Deutsch Fettleberindex. Wenn man diese Werte einträgt in diesen Rechner dann und auf Enter drückt, dann kommt eine Zahl raus. Mhm. Die Zahl geht also von 0 bis 100. Der Bereich geht von 0 bis 100. Und wenn die Zahl, die dann das Ergebnis über 60 ist, dann hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Fettleber. Oha. Wenn die Zahl, die da rauskommt, unter 20 ist, dann hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Fettleber. Mhm. Also bei 55 oder 50 würde ich schon mal unbedingt zum Arzt gehen. Und wenn die Zahl 70, 80, 90 ist, umso schneller, noch rechtzeitig einzugreifen. Diesen Rechner findet man im Internet von den italienischen Fachärzten, aber wir haben diesen Rechner übernommen, auf unsere Website gestellt und einfach zur Verfügung gestellt, kostenfrei natürlich. Man muss einfach auf die Seite gehen, die nennt sich www.leberfasten.de oder leberfasten.com, und auf dieser Startseite etwas nach unten scrollt, wie man so schön sagt, dann findet man diesen Eintrag, berechnen Sie Ihren FLI, berechnen Sie Ihren Fettleberindex, und da sind vier Felder, und da gibt man diese vier Werte ein und drückt auf Enter und dann hat man das Ergebnis.
Also dann, liebe Hörerinnen und Hörer, macht den Test, erfahrt, wie hoch euer Fettleberrisiko ist, einfach und aussagekräftig mit diesem Fettleberindex. Und wie gesagt, der Herr Dr. Worm hat ja schon gesagt, wir finden es auf der Website. Ich werde auf jeden Fall die Webseite verlinken. Ich werde auf jeden Fall auch die Bücher natürlich verlinken, weil Sie ja sehr viele Bücher geschrieben haben. Wie viele sind es denn inzwischen? Sind ja einige.
Ich weiß schon, ich kann schon gar nicht mehr zählen. Ich glaube, es sind 22, aber vielleicht habe ich eins vergessen.
Ja, Wahnsinn. Dann haben wir natürlich auch, Sie hatten die Deutsche Gesellschaft für Ernährung wegen diesen Ernährungsempfehlungen genannt, auch da werde ich raussuchen und natürlich
also
auch.
Also bitte nicht die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, sondern die von der Deutschen Diabetesgesellschaft.
Deutsche Diabetesgesellschaft, ja, genau, ganz klar. Entschuldigung, vor lauter. Genau. Ja, das heißt, so zusammenfassend, Fettleber, man kann den Test machen, kann dann dementsprechend auch zum Arzt gehen, das überprüfen lassen und kann dann eben auch selber eine Lebensstilveränderung machen, also die Ernährung umstellen, anpassen, mehr Bewegung, also anstrengende Bewegung machen, hauptsächlich auch Kräftigungsübungen natürlich, die Mahlzeitenverteilung pro Tag, also die Anzahl der Mahlzeiten anpassen, 2 bis 3 Mahlzeiten, wie Sie auch genannt haben, bis Intervallfasten zum Beispiel. auf guten Schlaf achten, den Vitamin-D-Haushalt achten und dann den Stress reduzieren, dann haben wir ja schon mal einiges getan, um dem Ganzen entgegenzuwirken.
Absolut.
Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, Herr Doktor?
Ach, wir haben bestimmt vieles vergessen, aber das ist ja auch irgendwie ein bodenloses Fass. Da kann man ja auch viele Stunden drüber sprechen und diskutieren. Ja.
Also dann bleibt mir natürlich nur noch, Herr Dr. Worm, Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank auszusprechen für diese vielen wichtigen, mega wichtigen Informationen, das ganze geballte Wissen, die Tipps von Ihnen, das einfache Erklären, dass es auch wirklich jeder auch verstehen kann, auch ohne großes Fachwissen. Und die Hörerinnen und Hörer können hier natürlich ganz viel mitnehmen. Also vielen, vielen Dank hierfür.
Ja, sehr gerne.
Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns bei der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, Diagnose Diabetes, was jetzt? Herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich auf deine positive Bewertung. Du hast Fragen rund um das Thema Diabetes? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Meine Mailadresse lautet diabetes@silvia-hahn.de. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Diagnose Diabetes, was jetzt?